Herzlich willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Elena Mertel mit dem Thema Regretting Leadership beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, warum so viele Führungskräfte erschöpft sind und den Schritt in Führung im Nachhinein hinterfragen und was es braucht, damit Führung wieder eine bewusste Entscheidung wird und kein Automatismus ist. Elena Mertel ist selbstständige Leadership-Coachin, Change-Expertin und Organisationsentwicklerin, die sich auf bewusste Führung, moderne Arbeitswelten und Teamentwicklung spezialisiert hat. Sie begleitet Führungskräfte und Teams dabei, Veränderungen zu gestalten, Vertrauen aufzubauen und psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz zu fördern. Sie ist zudem als Autorin unter anderem für Business Punk, das Thrive Magazin und Edition F tätig und teilt ihr Wissen als Rednerin und in Podcasts. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Elena Mertel kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, was es für eine gute und zeitgemäße Führung braucht und wie wichtig dabei Selbstführung ist. Ihr werdet verstehen, warum Führung kein Do-it-yourself-Projekt ist und warum moderne Führung Vertrauen, Vielfalt und auch eine Prise Verletzlichkeit braucht. Ihr werdet hören, warum sich Führungskräfte zunehmend erschöpft und überfordert fühlen und wie ein realistischer Blick auf die eigene Führung dabei hilft, als Führungskraft auch gesunde Erwartungen an sich selbst und sein Umfeld zu haben. Ihr lernt, was die größten Einflussfaktoren für eine zunehmende Erschöpfung bei Führungskräften sind und welche Rollen hier insbesondere die zunehmende Technologisierung, Krisen sowie die Flexibilisierung von Arbeit haben. Ihr erfahrt, was es braucht, um Führung attraktiver zu machen und was hilft, Leadership etwas leichter zu nehmen und Freude an der Führung von Menschen zu empfinden. Lasst euch anstecken von der Leidenschaft von Elena für das Thema Regretting Leadership und versteht die Hintergründe ihrer Aussage. Ich wünsche mir, dass Führungskräfte mit einem ressourcenorientierten Blick auf ihre MitarbeiterInnen schauen. Dadurch fühlen sich die MitarbeiterInnen gesehen und sie empfinden, dass sie etwas bewegen können, woraus Eigenverantwortung, ein starkes Wir und ein gutes Miteinander entsteht. Bei What I Do Inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks, lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und so mit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein, genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Liebe Elena, es ist mir eine große Freude, dich in der 65. Folge meines Leadership Talk Podcasts What I Do Inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Hallo Joachim, ich freue mich auch total, hier zu sein.
Ja, wir werden uns heute mit dem Thema Regretting Leadership beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, warum so viele Führungskräfte erschöpft sind und den Schritt in Führung im Nachhinein hinterfragen und was es braucht, damit Führung wieder eine bewusste Entscheidung wird und kein Automatismus. Elena, du bist selbstständige Leadership-Coachin, Change-Expertin und Organisationsentwicklerin, die sich auf bewusste Führung, moderne Arbeitswelten und Teamentwicklung spezialisiert hat. Du begleitest Führungskräfte und Teams dabei, Veränderungen zu gestalten, Vertrauen aufzubauen und psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz zu fördern. Und du bist zudem als Autorin unter anderem für Business Punk, das Thrive Magazin und Edition F tätig und teilst dein Wissen als Rednerin und auch in Podcasts. Auf deiner Website stößt man ganz vorne auf den folgenden Satz: Führung kann großartig sein, aber auch sehr herausfordernd. Ja, liebe Elena, das macht mich alles sehr neugierig und ich freue mich jetzt sehr auf unser Gespräch. Lass uns zunächst mal starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
Richtig schöne Frage. Ich denke sofort an meine beiden Jungs tatsächlich. Ich habe dir, glaube ich, ja schon erzählt, ich habe zwei Söhne. Der Große, in Anführungsstrichen, ist jetzt fast 3,5 und der Kleine ist 6 Monate alt, also noch ganz klein.
Ja.
Und das ist ganz toll zu beobachten, wie die beiden sich so kennenlernen. Wie der Kleine den Großen schon so bewundernsvoll anschaut und der Große sich morgens irgendwie immer so an den kuschelt. Da geht irgendwie, also gerade jetzt die letzten 2 Tage am Wochenende war das so schön zu beobachten. Da geht mein Herz total auf, wenn die morgens im Bett miteinander kuscheln. Und ja, das ist auf jeden Fall das, was so die kleinen Momente, würde ich sagen, die dann ja das Herz weich machen. Ja.
Ja, absolut. Also kann ich sehr gut nachvollziehen. Kommt übrigens ganz, ganz oft vor, dass im Kontext dieser Frage, die ich ganz zu Beginn stelle, auch so Erlebnisse mit den eigenen Kindern geschildert werden. Und auch danke fürs Teilen, Elena. Und damit unsere ZuhörerInnen dich noch ein bisschen besser kennenlernen und auch verstehen, wer denn der Mensch Elena Mertl ist, habe ich die 3 folgenden Fragen an dich, Elena. Erste ist, wer bist du? Zweite, was ist dir wirklich wichtig? Und die dritte, wofür stehst du jeden Tag auf?
Wer bist du? Ach, ja, du hast gerade schon so vieles gesagt. Ich finde es immer ganz schön, auch mal zu hören, wie werde ich von jemand anderem vorgestellt? Und da war ganz viel drin. Also ich dachte auch wieder, aha, das mache ich alles. und ich glaube, das beschreibt auch mich ganz gut schon im Grunde. Also ich überlege so, wenn mich jemand anderes vielleicht beschreiben würde, dann wäre das bestimmt so, ich mache alles, was ich mache, mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Passion. Ich bin also sehr, ja, dedicated, würde ich sagen, zu den Sachen, die ich mache. Ich habe, glaube ich, auch meinen Purpose ganz gut gefunden, um mal dieses große Wort zu nutzen. Das zeigt sich bestimmt auch immer mal, dass ich dann manchmal meine Grenzen auch ein bisschen auslote. Also ich arbeite einfach sehr, sehr gern. Das hat mich, glaube ich, auch in die Selbstständigkeit getrieben. Also ich bin ja so eine Art Organisationsflüchtling, würde ich eher sagen, weil ich einfach ja eine große Neugierde habe. Ich mag es total, dass meine Wochen sehr unterschiedlich aussehen, dass ich heute so einen Montag mal mit dir starten darf und nächste Woche sieht es dann wieder ganz anders aus. Ich würde sagen, das macht mich so aus im Kern. Jetzt musst du, glaube ich, die 2 anderen Fragen nochmal hinterher schießen.
Ja, gerne. Die 2. war, was ist dir wirklich wichtig? Und die 3., wofür stehst du jeden Tag auf?
Ja. Also das habe ich ja auch ein bisschen getippt. Also ich würde sagen, was ist mir wirklich wichtig? Das, was ich auch in meiner Arbeit natürlich viel mache, Beziehungen gestalten. Ich habe da so einen ziemlich inneren Drang. Es gibt auch so ein ganz schönes Zitat von Maria Ebner-Eschenbach, das, was wir ist so sinngemäß, ne, was wir heute gestalten, was wir heute tun, das trägt dazu bei, wie die Welt morgen aussieht. Und das beschreibt eigentlich auch ganz schön, was ich wirklich so jeden Tag fühle. Also ich habe schon so ein Stück weit das Gefühl, mit dem, was ich mache, kann ich die Arbeitswelt mindestens mal auch ein bisschen besser machen. Und ja, das treibt mich jeden Tag aus dem Bett.
Sehr schön.
Ja,
ist mir immer wirklich sehr, sehr wichtig hier im Podcast-Kontext, dass die ZuhörerInnen dann auch gerade am Anfang der jeweiligen Podcast-Folge dann auch wissen und verstehen, mit wem sie es hier zu tun haben. Und auch vielen Dank dann Elena jetzt für diese Einlassung in diesem Kennenlernmodus, so beschreibe ich es jetzt mal. Lass uns jetzt mal ins Thema einsteigen. Was ist denn dein Verständnis von einem zeitgemäßen, modernen Leadership, Elena? Und was macht denn gute Führung beziehungsweise auch eine gute Führungskraft aus? Und was braucht es dafür aus deiner Sicht?
Ah, da gibt's so viele Antworten drauf. Und wir lesen ja quasi auch jede Woche auf unserer Lieblingsplattform LinkedIn auch wieder neue Aspekte. Ich arbeite gerne mit dem Modell Better Me, Better We, Better Organization, weil das im Grunde auch ein Stück weit mein systemisches Verständnis beschreibt. Also ich gehe im Kern sehr stark davon aus, dass ich mich erstmal selber gut kennen muss, kennen darf, dass ich den Blick erstmal gut auf mich selber richten darf und gucken muss, wie muss ich mich eigentlich selber gut führen, was brauche ich, um eine gute Führungskraft zu sein. Was macht mich im Kern aus? Was macht auch meinen Stil aus? Wo habe ich Stärken? Wo habe ich aber auch Schwächen? Und wenn Führungskräfte das gut für sich ausgeleuchtet haben und auch immer mal wieder den Blick auf sich selber richten, dann erlebe ich, dass die dieses Better We auch stärker gestalten können. Also so, ne, wie wollen wir eigentlich unsere Zusammenarbeit gestalten? Was macht ein starkes Team auch aus? Woran merke ich vielleicht auch, da stimmt gerade was nicht? Da gibt's vielleicht Spannungen unter der Oberfläche und die sollte ich vielleicht als Führungskraft nicht ignorieren. Und dann kommt dieser dritte Aspekt dazu, also die Organisationsebene. Welche Strukturen brauchen wir auch? Welche Entscheidungswege machen so eine Art Zusammenarbeit dann auch möglich? Und natürlich funktioniert das alles in einem Wechselspiel. Aber du hattest ja gerade so auch nach der Führungsperspektive gefragt. Und da, glaube ich, hat es ganz viel auch damit zu tun, Führung nicht so sehr als ein Do-it-yourself-Projekt zu sehen, sondern ich bin davon überzeugt, Führung geht viel besser gemeinsam. Und da haben wir auch als Organisation noch eine große Lernaufgabe, sehe ich so, weil wir eben doch sehr stark sozialisiert sind mit diesem Bild von so einer starken Führungskraft, so einem starken Captain. Und dieses Bild funktioniert eigentlich für viele Organisationen ja heute nicht mehr. Stattdessen braucht es eigentlich, das ist vielleicht so ein bisschen auch nochmal der letzte Aspekt deiner Frage, ne, so zu modernem Leadership, bin ich davon überzeugt, und das zeigt auch die Forschung, Vertrauen, Vielfalt und auch eine Prise Verletzlichkeit. Denn das sehen wir eigentlich, dass Menschen viel eher Führungskräften vertrauen, die sich auch mal verletzlich zeigen.
Ja, also ich kann all deinen Punkten auch aus meiner eigenen Erfahrung uneingeschränkt zustimmen. Ja, gerade mein allererster Podcast-Gast schon vor knapp 5,5 Jahren, der Bodo Jansen hat gesagt, du kannst nur andere gut führen, wenn du dich selbst gut führen kannst. Ja, dieses Lead Yourself, was du am Anfang angesprochen hast, als du von Better Me gesprochen hast, das ist, glaube ich, auch schon wirklich essentiell, sich dann auch regelmäßig als Führungskraft zu reflektieren, auch zu hinterfragen, aber dann auch die Resonanz dann zu suchen im Better We sozusagen, also auch beim Team, ne, auch da sich regelmäßig vielleicht auch ein Feedback einzuholen oder auch bei anderen, wie die eigene Führung dann auch wirkt. Und ja, schön fand ich das, was du jetzt am Ende auch nochmal gesagt hast. Also dieses wirklich kein Do-it-yourself Projekt, ja, und dass quasi diese Überhöhungen von der Führungskraft, was ja auch Druck übrigens erzeugt bei den Führungskräften, da kommen wir ja auch noch drauf, dass das so ein bisschen auch gar nicht mehr so zeitgemäß ist, sondern dass Führung, so wie du es beschrieben hast, Elena, auch wirklich nur so im Team funktioniert. Also die Erfahrung, die mache ich auch, ja, und ich führe ja auch nicht erst seit gestern. Ne? Ich habe dann auch noch wirklich auch Zeiten erlebt, wo das gerade auch sehr stark sich so konzentriert hat auf die Führungskraft. Und damit waren natürlich auch zu dieser Zeit auch an mich als Führungskraft gewisse Erwartungen verbunden. Und es ist aber schön, auch Teil dieser Transformation zu sein, wo sich Führung jetzt auch hinentwickelt hat und sich auch noch weiterhin entwickelt wird. Und da glaube ich auch, ich klammer mal ein paar Ausnahmen danach aus, geht das schon auch in die richtige Richtung. Ja, ja, unser Podcast-Titel ist ja Regretting Leadership. Was bedeutet das, Elena?
Ja, ich finde, jetzt hast du auch schon so ein paar Themen angetippt, ne? Also dieses Gefühl von, ich bin irgendwie alleine damit, da ist viel Druck, den Führungskräfte erleben. Also das ist auch das, was ich in meiner Arbeit viel sehe. Also ich sehe beides, ne? Ich sehe die Entwicklung, die du beschrieben hast, aber ich sehe eben auch noch viele Führungskräfte, die einfach in Organisationen sind, wo sie sehr viel Druck und sehr viel Last tragen. Und aus meiner Perspektive hat sich das sehr verschärft. Und auch da gibt's spannende Forschung zu. Also beispielsweise von der Leadership-Professorin Heike Bruch von der St. Gallen-Universität gibt's eine Langzeitstudie, die zeigt wirklich, dass 55% der Führungskräfte massiv erschöpft sind. Mhm. Und ich beobachte noch einen zweiten Aspekt. Und da kommt dieses Phänomen Regretting Leadership dazu. Und das ist so ein Gefühl, was sich stärker breit macht bei einigen Führungskräften. So, wenn das Führung ist, dann will ich das vielleicht gar nicht mehr. Mhm. Also diese Form von Ernüchterung im Grunde, von einem Gefühl von, darauf habe ich jetzt hingearbeitet und so habe ich es mir eigentlich nicht vorgestellt. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, dass Führung ganz häufig noch so der logische Karrierepfad ist, also wir machen irgendwie einen guten Job und dann ist die logische Konsequenz, wenn wir den Schritt weitergehen wollen, dass wir irgendwann Führungskraft werden. Also wir sind irgendwie, sagen wir mal, Projektmanagerin, dann werden wir Senior-Projektmanagerin und dann kommt irgendwann die Frage, naja, okay, what's next? Und dann musst du quasi in dieser Karrierelogik irgendwann disziplinarische Führung übernehmen. So. Und für viele ist es gar nicht unbedingt der richtige Schritt, weil es eben bedeutet, dass du viel von dem, was du vielleicht vorher total gerne und total gut gemacht hast, auch in deinem Job, dann erstmal eigentlich so nicht mehr machst. Und dass du stattdessen eben Menschen führst. Surprise. aber viele können sich ja erstmal unter diesem Menschen führen nicht so viel vorstellen. Was das nämlich in der Realität auch bedeutet. So. Und das ist das, was ich mittlerweile mit Regretting Leadership beschreibe. Also, dass eher so eine Art Ernüchterung passiert, das Gefühl von, ja, der Job sieht auf dem Papier gut aus, aber in der Realität fühlt es sich vielleicht gar nicht so an.
Hm. Das heißt, das ist dann auch gar kein individuelles Problem, sondern wie du beschreibst, dann auch eher ein strukturelles Thema?
Also es gibt sicherlich beide Aspekte, aber ich will auf jeden Fall unterstreichen, dass es, so wie ich es beobachte, kein individuelles Versagen ist. Im Gegenteil. Ne? Häufig ist das Problem nicht, dass Führungskräfte an ihrer Position zweifeln, sondern dass sie kaum Wege haben zurück oder zur Seite. Ja, also die Führungskräfte, mit denen ich arbeiten darf, denen fehlt es ganz selten an Wissen oder Input. Ja, die wissen häufig sehr, sehr viel. Es fehlt denen aber häufig an einem Raum auch zum Denken, an Möglichkeiten auch so zu führen, wie sie führen wollen. Das heißt, die bleiben sehr oft unter ihren eigenen Erwartungen. Und das wiederum führt zu einer Frustration, auch zu einer Erschöpfung, zu diesem Gefühl von, saß ich den ganzen Tag in Meetings und es ist irgendwie 18.30 Uhr und ich fühle mich so, als hätte ich eigentlich gar nicht wirklich was geschafft. Also das ist so, würde ich sagen, die eine Ebene. Und wenn wir nochmal so ein Stück weit mehr auf diese strukturelle Ebene schauen, dann hat es auch viel damit zu tun, dass wir Führung eben noch oft so denken wie so one strong leader on top. Also ne, wir sehen halt doch noch immer, dass Organisationen oft gebaut sind wie Pyramiden, auch wenn wir dann gerne von flachen Hierarchien sprechen und von New Work und all dem, ist es in der Realität aber doch so, dass viele Aufgaben nochmal in der Organisation nach ganz oben müssen, nach links, nach rechts und dann wieder nach unten. Was bedeutet, dass Führungskräfte oft dann immer noch so ein Nadelöhr bilden, also viele Themen bei ihnen liegen, viel Verantwortung bei ihnen liegt, ein hoher Erwartungsdruck und das bei einem erhöhten Tempo, ja, also bei einer erhöhten Parallelität von Themen, bei einer massiven Beschleunigung durch auch viele Kommunikationskanäle, durch Hybridarbeit. Das heißt, auch da braucht es ein strukturelles Umdenken, strukturelle Veränderungen, weil eben, ja, Leadership, so sag ich das dann gerne, muss eigentlich viel mehr eine kollektive Kompetenz werden, ja, und darf nicht mehr nur dieser Jobtitel sein. So, das heißt, ja, ich, vielleicht nur noch so einmal der Satz, also wir dürfen auch auf die individuelle Perspektive gucken, das finde ich total wichtig, auch um uns nicht so ohnmächtig zu fühlen, finde ich das wichtig. Wir haben also mehr Hebel, als wir manchmal denken, auch als einzelne Führungskräfte, ja, um in so, um zum Beispiel in unserem Mikrokosmos was zu gestalten. Und gleichzeitig, das ist auch so ein Stück weit die Systemikerin in mir, die sagt, na ja, aber da draußen hat sich auch massiv was verändert. Da ist ein too much, was wir auch alle erleben. Da muss ich nicht mal Führungskraft für sein. Und dafür müssen teilweise erst Lösungsansätze gefunden werden.
Absolut, ja. Und also dass Führung sich auch dahingehend verändert hat, dass sich die Rahmenbedingungen verändert haben, auch da würde ich dir uneingeschränkt zustimmen. Ja, also ich glaube, wir reden hier mittlerweile auch von einer ganz anderen Komplexität, die dann die Führungskraft zu bewältigen hat. Und das Thema ist natürlich dann, wenn du dann mit diesem alten Ansatz ja rangehst, kannst du diese Komplexität dann als Führungskraft gar nicht mehr bewältigen. Und das erhöht natürlich auch dann noch den Druck. Ja, also auch gerade dieses Thema mit der Verantwortung, was du angesprochen hast, dann auch bewusst Verantwortung zu teilen, ist in dem Kontext super wichtig. Passiert natürlich dann auch eher selten und auch gerade Führungskräfte, die sozusagen gerade erst Führungskraft geworden sind, tun sich vielleicht damit schwer, weil ja das bis dahin auch gar nicht so angesagt war, ja, also da war ja sehr viel fachlich dann auch gefordert, ne, genau diesen Weg, den du dann auch beschrieben hast, und auf einmal bist du in der Rolle drin und denkst, okay, neben meinen fachlichen Verantwortlichkeiten habe ich jetzt auch noch Verantwortung für Menschen, ja, und dann versuche ich sozusagen die eierlegende Wollmilchsau zu sein und versuche dann irgendwie auch alles irgendwie zu schaffen. Und das erzeugt natürlich gemeinsam mit diesen sich veränderten Rahmenbedingungen, wo du ja auch zu Recht gesagt hast, Dinge verändern sich viel, viel schneller und ich muss mich dann auch jetzt rein über die reine Führungstätigkeit hinaus ständig irgendwie adaptieren, um diesen Veränderungen zur Rechnung zu tragen. Das kann natürlich im Extremfall dann wirklich auch zu diesem Kollabieren und Regretting dann auch führen, ne? So wie du es beschrieben hast. Und ja, ich erlebe es dann auch immer, dass gerade so Menschen in ihrer ersten Führungsrolle und so in diesen typischen TeamleiterInnenrollen oder Head-of-Rollen, dass die sich besonders damit schwer tun, weil selbstverständlich da auf der einen Seite das Fachliche ja noch an Gewicht hat, auf der anderen Seite aber, wie gesagt, die Menschenführung. Und wenn dann noch dazu kommt, dass die zum Teil ja unvorbereitet in dieses kalte Führungswasser geworfen werden, dann zeigen sich da auch echt Themen, ne?
Ja, unbedingt. Und das ist vielleicht auch nochmal so die schöne Analogie, ne, zu diesem Begriff, der immer noch wirklich sehr mit mir resoniert, dieses Regretting eben auch, in dem, dass das hat ja im Grunde auch so zwei Ursachen. Also die eine ist, dass wir eben Führung ganz häufig noch romantisieren und auch so eine Idealvorstellung davon haben, was eine gute Führungskraft ausmacht, ja. Weil viele von uns das vielleicht auch selber so erlebt haben, ne, dass Führungskräfte irgendwie stark sind, dass die immer souverän sind, dass die auf alles eine Antwort haben. So, die zeigen uns den Kurs. So, also da drin liegt eine große Ursache und die zweite ist auch, dass Führungskräfte häufig auch sehr alleine bleiben, also dass Führung oft auch ein sehr einsamer Job ist und für beides braucht es irgendwie Antworten, ja, da, also zum einen dieses einen realistischen Blick eher darauf zu werfen, also was bedeutet Führung eigentlich, ja, erst recht unter diesen veränderten Gegebenheiten. Weil nur wenn wir diesen realistischen Blick darauf werfen, können wir auch ja realistische, gesunde Erwartungen an uns selbst haben, aber auch an unser Umfeld. Das ist das eine. Und der zweite Teil ist für mich auch immer, ja, nicht alleine zu bleiben mit diesen Themen. Und da sehe ich zum Beispiel auch bei Führungskräften in meiner Arbeit, da sind sehr wenig Führungskräfte, die beispielsweise kollegiales Coaching auch in Anspruch nehmen, ne? Also ich habe den Eindruck, Coaching per se ist deutlich gefragter und auch irgendwie Führungskräftetrainings, aber so auch innerhalb der Organisation sich zusammenzuschließen und zu sagen, wir sind da eine Peer Group, wir sprechen auch über die Schwierigkeiten, die so eine Führungsrolle bedeutet. Wir tauschen uns aus, wir bleiben nicht alleine mit Zweifeln, mit Unsicherheiten und mit Fragen. Da sehe ich beispielsweise noch einen großen Hebel auch. Ja.
Absolut. Elena, du hast eben Heike Bruch, ne? Also Leadership-Professor in St. Gallen angesprochen und im Kontext von Erschöpfung. Was sind denn diese Treiber, die sie da auch beschreibt, von dieser zunehmenden kollektiven Erschöpfung dann auch bei Führungskräften?
Also wir sehen es im Grunde auch alle, so ein bisschen der erste Wendepunkt war ja Corona, würde ich sagen, mit dem so eingeläutet so eine Art Dauerkrisenmodus angegangen ist, ne? So das Gefühl, irgendwie ist ständig Krise, irgendwie ist ständig auch Veränderung. Es gibt kaum Zeit, um mal zu sagen, so ich kann mal durchatmen. Und das betrifft natürlich Organisationen insbesondere, aber jeden von uns auch. Also das ist, würde ich sagen, der eine Punkt. Das andere ist auch damit einhergehend diese Remote-Arbeit, die ja, ne, würde ich sagen, für Menschen wie uns auch ganz, ganz viel Positives hat. Aber mit dieser Art von Flexibilisierung kommen natürlich auch neue Herausforderungen, angefangen von Entgrenzung über neue Reibungspunkte, auch neue Aufgaben für Führungskräfte, wo die teilweise erstmal eine Antwort finden müssen. Was ist jetzt unser Modell? Ja, das sind so Aspekte, was wir auch sehen, und das beschreibt Heike Bruch eben auch, ist diese schnelle Technologisierung. Ja, also was jetzt mit KI passiert, ist natürlich für jemanden wie mich irgendwie total, ich bin total begeistert, ja, auf eine Art. Ich sehe aber natürlich auch, boah, crazy. Keiner hätte sich vorstellen können, was da in so kurzer Zeit passiert. Und wenn wir da zum Beispiel mal nochmal eine Ebene tiefer reingucken, dann sehen wir, dass wir natürlich eine große Effizienzsteigerung quasi haben durch Technologisierung. Aber auf der anderen Seite haben wir auch ein extrem gesteigertes Tempo. Also, ne, machen wir es ein bisschen konkreter. Ich kann jetzt auf einmal ganz schnell E-Mails beantworten. Ja, ich setze mich hin und zack, zack, gebe das einmal kurz bei ChatGPT ein und habe in 0, nichts meine E-Mails beantwortet und zack, hast du schon wieder die nächste E-Mail und so. Und so geht's Ping-Pong. Kann man auf alles Mögliche beziehen, ja, auf Texte, auf Konzepte. Also wir werden immer schneller. Die Substanz, die Qualität steigt aber nicht gleichermaßen. Also heißt, auch Führungskräfte haben da wieder mit einem Mehr an Aufgaben zu tun, nicht unbedingt mit einem Mehr an Qualität. Und wir alle sind noch mehr beschleunigt, ja.
Das heißt, wenn ich dich da kurz unterbreche, man führt noch einen Zusatzbeschleuniger dazu, indem man sozusagen an sich selbst den Anspruch hat, sozusagen dann auch quasi in Echtzeit zu reagieren, und das verstärkt ja sozusagen, um in dem Bild vom Ping-Pong zu bleiben, noch die Geschwindigkeit vom Ball, ja, also das kommt ja dann auch noch dazu und setzt dann auch noch die Teilnehmer dieses Ping-Pong-Spiels dann zusätzlich unter Druck, ne?
Ja, ganz wichtiger Punkt, den du beschreibst, und auch da finde ich es wichtig, weil ich habe es dann oft ja mit den Menschen zu tun, so die im vertrauensvollen Raum mit mir mal sagen, oh, ich schaff's einfach nicht mehr, ja, ich habe immer 53 WhatsApp-Nachrichten offen, so, ich wollte eigentlich vor 2 Wochen schon die Feedback-Gespräche mit meinen Mitarbeitenden führen, ich komme nicht hinterher, so. Und da springt bei mir dann immer so was an, dass ich denke, ja, das kannst nicht du sein. So, du bist nicht der Fehler, sondern diese Kanäle, das, was du gerade beschreibst, die sind ja auch so designed. Ja? Hm. Es gibt einen ganz großen Kritiker, einen Ex-Google-Designer, Name fällt mir gerade nicht ein, der super spannend darüber spricht, wie diese Kanäle ja designed sind. Wenn wir uns beispielsweise nur mal WhatsApp angucken, dann ist es ja genau dafür gemacht, bei uns anzuschauen, schicken. Ich sehe zwei Haken. Joachim hat meine Nachricht schon gelesen. Wieso? Mhm. Der hat die gelesen, aber jetzt ist schon eine Stunde her und der hat noch nicht geantwortet. So. Also pinkt bei mir an, naja, ob du es jetzt willst oder nicht, so wichtig scheint ich jetzt gerade nicht so zu sein. Mhm. Ja? Also, das heißt, ja, ganz wichtig, diese Form von Beschleunigung, diese Form, wie aber auch Kommunikationskanäle gemacht sind, füttert quasi das Gefühl von Erschöpfung, von einem Zweifel, dem Gefühl von, ich kann es nicht schaffen. Und das sorgt dafür, dass zum Beispiel bei mir Führungskräfte sitzen und das Gefühl haben, ich kann den Job nicht so machen, wie ich es mir ursprünglich mal vorgestellt habe, indem ich zum Beispiel auch neue Ansätze von Führung lebe, also Verantwortung mehr teile. Und B, ich bin eigentlich permanent dauerhaft erschöpft. Das heißt, es fühlt sich auch so an, als wäre der Job nicht kompatibel mit anderen Lebensbereichen. Und das ist natürlich dramatisch. Ja? Weil dann, und auch dazu gibt es eine Studie von Civey letztes Jahr, die dann zum Beispiel zeigt, dass gerade Menschen in der Rush Hour of Life, das sind ja auch oft die Menschen, also zwischen irgendwie 30 und 39, die in Führung kommen, das Gefühl haben, ich will das gar nicht mehr. So nicht. Und Frauen, auch nicht wenig überraschend, die nämlich häufig noch zusätzlich Care-Arbeit leisten. Ja.
Absolut, ja. Und auch beim letzten Halbsatz, den du jetzt gesagt hast, auch bei Frauen, die zusätzlich Care-Arbeit leisten, hast du mich jetzt nicken gesehen, weil kann ich aus eigener Erfahrung, also wenn ich dann Frauen auch in Führungspositionen bringe, teilweise auch, die dann Teilzeit sogar noch tätig sind, sind dann wirklich manchmal auch so ein Dilemma, ja, wo man sich dann gemeinsam hinsetzen muss und muss es dann vor allen Dingen auch erstmal thematisieren, ja, dann den Menschen, der einem da gegenüber sitzt, auch ernst nehmen und sagen, okay, was ist es denn jetzt eigentlich, ja, und dann sind es oft diese ganz vielen verschiedenen Bälle, die dann hochgehalten werden müssen, ja, und wo man dann als Vorgesetzter wiederum von so einer Führungskraft dann auch so ein bisschen Druck rausnehmen muss, ja, also erstmal natürlich überhaupt verstehen, was ist denn die Situation, und dann auch schauen, okay, wo kann man dann ansetzen, ne? Also das, was man ja nicht möchte, bezogen auf den Fall, dass da jemand jetzt den Spaß an der Führung verliert, ja, und auch sagt, okay, es liegt an mir, sondern es liegt einfach vielleicht, liegt's an den Rahmenbedingungen, ja, und da hilft auch manchmal, wenn auf der einen Seite vielleicht Druck da ist, ja, dass man auf der anderen Seite den dann auch so ein bisschen rausnimmt. Und wichtig ist, gemäß meiner eigenen Erfahrung, dass man auch dann drüber spricht, ja.
Ja, und da bist du ja dann schon den Schritt weiter, würde ich sagen, indem du das erkennst und auch erkennst, wer sitzt da vor mir, was hat den vielleicht auch dahin gebracht mit all seiner Passion, und lege ich da jetzt noch eine Schippe drauf oder sage ich, nee, ich nehme mal was von dir weg. Hey, ich sehe dich mit deiner Arbeit, ich sehe dich mit deinem Engagement, mit deiner Leidenschaft. Wie können wir jetzt dafür sorgen, dass ich dich ein bisschen entlaste? Und häufig passieren aber genau diese Momente nicht, ja, weil auch dafür die Zeit fehlt oder weil die Führungskraft ja auch wieder Druck von der Ebene 1 drüber bekommt und den dann weiterreicht. Ne? Dabei wären genau diese Momente so wichtig, dieses mal kurz rauszoomen, mal sagen, Moment mal, okay, wir schauen auch mal, dass wir irgendwie sagen, wir legen einen Fokus auf ein, zwei Themen und die verfolgen wir mal wirklich, weil auch das passiert ja oft nicht. Wir haben eher so eine Und-Kultur, ja, wir machen das und das, anstatt mal zu sagen, okay, wenn wir das wirklich wollen, ja, beispielsweise, wir nehmen uns mal ein Quartal, wo wir sagen, wir verbessern mal unsere Kommunikationsprozesse hier im Team. Wir gucken mal wirklich, dass wir jetzt mal ein Quartal sagen, wir wollen unsere Kommunikationsprozesse hier verbessern. Und dann sagen wir mal nicht noch zusätzlich und parallel machen wir noch mehr Profit und parallel führen wir noch OKRs ein, sondern wir sagen mal, darauf liegt der Fokus. Das würde oft schon so viel mehr Energie auch in Teams bringen, anstatt eben ja dieses und. Und da gibt es häufig eine große Scheu vor dieser Form von Priorisierung. Ja. Hm. Und so bleibt es eben ein zu viel.
Ja, ja. Das heißt, wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfasse, was wir gerade auch hier die letzten 5 Minuten gesprochen haben, auf meine Frage hin, was denn die Treiber sind von dieser kollektiven Erschöpfung und wir ja jetzt im Prinzip auch schon an Änderungsmaßnahmen waren, dann hast du ja ganz am Anfang, ich glaube, es war sogar noch vor meiner Frage gesagt, auf jeden Fall, wenn wir diese Erschöpfung jetzt ernst nehmen, zunächst mal auch wirklich auch diese, du hast dich ja so ausgedrückt, Führung entromantisieren und dann auch wirklich Systematik für Entlastung sorgen. Und da haben wir meiner Meinung nach jetzt über 2 Ansatzmöglichkeiten gesprochen. Das eine war ja auch, das wirklich auch mal sichtbar machen. Ja, was ist denn jetzt konkret die Belastung und was ist auch die Ursache dieser Belastung? Und dann auch das, was du eben zum Schluss erwähnt hast, dieser, ich nenne es mal, bewusster Umgang mit Energie und Fokus, ja. Und gerade Letzteres, also Fokus, das ist ja überhaupt auch so ein Thema. Also wenn ich so zurückdenke, ne, ich war auch in verschiedenen Unternehmen tätig und so dieser mangelnde Fokus, das durchzieht sich wie so ein roter Faden, ja, und ist natürlich insofern oder ist aktuell natürlich ein richtiges Thema, weil ja diese verschiedenen Einflussfaktoren und dieses und dieses immer schneller, höher, weiter sich ja tendenziell dann noch verschärft. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, auch, diesen Fokus zu setzen. Ja, das ist auch Aufgabe aus meiner Sicht der Führungskraft A für sich selbst. Ja, und wir reden ja gerade über Führungskräfte, dass sie dann auch den Fokus hat, aber auch die Teams, gemäß meiner Erfahrung, ächzen und lechzen ja danach, dass ihnen jemand quasi als Rahmen auch so einen Fokus vorgibt, ne?
Mm, ja. Ja, total. Das hast du schön beschrieben, finde ich. Und da würde ich gerne noch einen Treiber ergänzen, auch aus dieser Forschung, aber der ist irgendwie auch deutlich zu sehen, es gibt eben auch so eine veränderte Einstellung zur Arbeit, ja, und auch das ist ein Treiber von dieser Erschöpfung, die dann bei Führungskräften mündet, dass beispielsweise die Gen Z, ja, wenn wir uns nur mal die anschauen, da sagen zum Beispiel nur 6%, ich will noch in so eine Führungsposition, und das ist ja erstmal eine krasse Zahl, also nur 6% sagt irgendwie, ja, finde ich irgendwie überhaupt noch attraktiv. Und das hat auch damit zu tun, also wenn wir da mal hinschauen und nicht aus so einer Perspektive, oh, die sind alle faul, ja, die haben halt keinen Drive mehr, sondern die Ursachen dafür sind eher, dass die sagen, naja, mir ist einfach eine Work-Life-Balance ist mir wichtig, ja, eine Flexibilität ist mir wichtig und ich sehe eben bei meinen Führungskräften, die ackern sich ab, die sind erschöpft, die haben keine Energie, was du auch gerade beschrieben hast. Und das finde ich nicht erstrebenswert. So, und wenn wir das umdrehen und sagen, aha, was muss ich also verändern, dann und eben nicht so hingucken, mi, sondern sagen, naja, was kann ich denn vielleicht selber wieder tun, um zu so einem Vorbild zu werden, auch erstmal vielleicht auch für mich, dann kann sich schon viel verändern. Also wie kann ich vielleicht, ne, erstmal vielleicht so einzuchecken, ja, wo stehe ich eigentlich so tendenziell mit meinem Energielevel und was kostet mich wahnsinnig viel Energie und was kann ich auch daran verändern, wieder ein Stück weit mehr Energie mir in den Alltag zu holen, zu gucken, dass ich mir kleine Inseln vielleicht auch einbaue für Ruhe, für Entlastung, für Erholung. Das finde ich sind schon mal so Stellschrauben, um zu sagen, das ist es nicht wert, ne? Sondern wie kann ich mir Führung auch so gestalten, dass ich leistungsfähig bin und gesund?
Und ich meine, man kann das ja jetzt sozusagen auch diese äußeren Einflussfaktoren, die kann man jetzt nicht einfach ignorieren, ne? Also wenn man jetzt gerade mal sich die weltpolitische Lage anschaut, und zusätzlich das, was sozusagen sich ich nehme jetzt mal den Standort Deutschland, ja, Wirtschaftsstandort Deutschland, sich hier schon seit Jahren abspielt und dass solche exogenen weltpolitischen Faktoren und Krisen natürlich die Situation dann hier und da noch verschärfen, dann nehmen wir ja wahr, dass viele Unternehmen ja jetzt sehr stark unter Druck stehen. Und es zeigt sich ja, dass Druck sozusagen Energie frisst, Motivation blockiert und dann auch Erschöpfung erzeugt bei den Mitarbeitern und natürlich dann auch bei den Führungskräften. Und da ist es, glaube ich, dann wichtig, wie Organisationen und Führungskräfte damit umgehen, oder?
Ja, ich sehe in meiner Arbeit auch immer so eigentlich so die zwei Richtungen, ne? Also ich sehe oft diese Richtung von Organisationen, die eben unter viel Druck und Krise noch mehr Druck reingeben. Mhm. Ja? Also das zeigt sich dann eben so zurück ins Office und es gibt noch mal härtere Ziele und man schaut überall noch mal genauer hin und auch der Ton verändert sich. Ja? Da sprechen wir auch so von diesen High-Pressure-Unternehmen. Mhm. Und es gibt aber auch die anderen. Also ich denke sofort an eine Agentur in Hamburg, mit der ich schon jetzt eine Weile arbeite, wo ich immer so denke, cool, ja, ihr versucht ganz bewusst, es anders zu machen. Ja? Und die sind eigentlich seit 2, 3 Jahren im Wachstum. Aber da erlebe ich, dass die Führungsebene wirklich sagt, wie können wir hier dafür Sorge tragen, dass alle ihre bestmögliche Arbeit machen können? Mhm. Und wenn man erstmal so von der großen Frage ausgeht, dann heißt es ja nicht, dass die Leute nicht trotzdem irgendwie ihren Job machen sollen. Aber da geht ganz viel über Vertrauen. Ja, was machen die anders? Die investieren proaktiv in Führungskräfteentwicklung. Die sagen eben nicht, oh, Moment mal, die wirtschaftliche Lage ist schwierig. Wir streichen jetzt mal alles, was hier Spaß macht. Sondern im Gegenteil. Ja, die sagen, wir müssen jetzt in Weiterbildung investieren. Wir brauchen Offsites. Wir müssen gucken, wie wir abteilungsübergreifende Zusammenarbeit stärken. Ja. Und das sind eigentlich die High-Energy-Organisationen. Mhm. Ne? Wenn man sich anguckt, das sind halt leider ist ein verschwindend geringer Prozentsatz, der wirklich so arbeitet.
Ja, und vor allen Dingen, wenn dann noch nach den alten Mustern quasi agiert wird, ja, dann ist es ja so dieses typische Verhalten, was du dann auch beschrieben hast, ja, dass wenn man dann unter Druck steht, dann erstmal vielleicht an der falschen Stelle dann sozusagen agiert oder auch spart, anstatt genau das zu machen und diese Fragen auch den Mitarbeitenden zu stellen, die du dann auch jetzt erwähnt hast. Aber diesen Kopf mal rauszuziehen und zu sagen, jetzt mal 5 Minuten normal, ja, das gelingt halt den wenigsten leider, ja, weil das verstärkt natürlich die Situation oder die Negativspirale dann noch umso mehr. Elena, hast du eigene Erfahrungen mit dem Thema Recruiting Leadership? Und falls ja, was hat dir auch da ganz persönlich geholfen?
Ja, im Nachhinein macht ja immer alles so viel Sinn, ne? Also ich mag das ja total, auch insbesondere jetzt in der Selbstständigkeit, dass ich immer mehr so ich selber werden darf. Und ich bin jetzt so im 6. Jahr in meiner Selbstständigkeit und bei mir war das im Grunde ein ähnlicher Weg. Also ich war auch in meiner Führungsrolle angekommen. Ich hatte irgendwie einen Titel, den ich mir total gewünscht hatte, war so voll in meinem Feld Organisationsentwicklung und hatte so das Gefühl, cool, jetzt habe ich alles geschafft. Von da aus geht's quasi nur noch bergauf und habe in relativ kurzer Zeit gemerkt, das ist hier gar nicht mein Ding. So, ich saß in so einer Head-Off-Position und habe auf C-Level mit sehr vielen männlichen Geschäftsführern, muss ich sagen, gearbeitet und saß im Grunde den ganzen Tag in Meetings, saß sehr viel, es war ja noch vor Corona, saß sehr viel im Zug und bin von einem Standort zum nächsten gefahren. Und abends lag ich aber immer mehr im Bett und habe mir gedacht, so irgendwie, ich fühle mich nicht wirksam. Das war es eigentlich bei mir, dass ich das Gefühl hatte, ich mache, aber also richtig, so richtig am richtigen Fleck fühle ich mich nicht. Und Ja, ich meine, das, was bei mir dann tatsächlich dazu führte, dass ich ja eher geflohen bin. Also ich habe wirklich mitten in Corona gesagt, nee, wann, wenn nicht jetzt? Und hab den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht. Und heute denke ich aber, das sollte nicht der Weg sein. Ja, es sollte nicht der Weg für alle sein und das muss es ja auch nicht. Wenn wir, und das ist vielleicht auch sowas, was mich total antreibt, wenn wir anfangen, Karriere zum Beispiel nicht mehr so als so eine Karriereleiter zu denken und ein Stück weit mehr dahin kommen, dieses Lebendige auch zu sehen, ne? Zu sagen, es gibt ja schöne neue Begriffe, also Portfolio-Karriere, es gibt das Bild, damit arbeite ich zum Beispiel gerne im Coaching, von einem Karrieregarten. Ja? Also, dass wir einfach mehr dahin kommen, unsere Karriere selber zu gestalten, mehr zu gucken, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, in welcher Lebensphase bin ich auch und eben eher zu gucken, was will ich jetzt zum Beispiel in meinem Karrieregarten gerade vielleicht pflanzen, was will ich vielleicht auch mal wieder irgendwie rausnehmen, anstatt zu sagen so, oh, höher, weiter, schneller, genau, und ja, da bin ich heute. Also ja, ich habe diese Berührungspunkte. Es ist also auf jeden Fall. Es kommt auf jeden Fall auch aus einem individuellen Erleben gepaart mit dem, was ich dann eben heute auch in meiner Arbeit ganz oft begleiten darf. Ja, was eine große Freude ist tatsächlich auch. Auch wenn der Begriff ja erstmal so schwer anmutet, ist mir auch total wichtig zu betonen, es gibt eigentlich nichts Schöneres, als zu sehen, dass jemand anfängt, mehr auf sich selber zu gucken. Ja. Und witzigerweise, vielleicht auch das gesagt, ist es ja nicht, das bedeutet ja nicht, dass alle Führungskräfte, wenn die an so einem Punkt sind, zu merken, boah, ich schaff's nicht mehr. Das bedeutet nicht, dass die ihren Job kündigen müssen, sondern ganz häufig haben wir ja viele Hebel in der Hand, unsere Arbeit auch ein Stück weit anders zu gestalten. Ja, indem wir zum Beispiel mal dahin gucken, was für ein eigenes Leistungsnarrativ habe ich zum Beispiel verinnerlicht. Ja. Und wie kann ich vielleicht ein Stück weit dahin kommen, gesünder auch zu führen, für mich selbst, für mein Team, für mein Umfeld. Ja,
ja, sehr schön. Also es ist auch immer so eine Podcast-Folge sehr, sehr zuträglich und es wird auch, also kriege ich auch immer auch zurückgespiegelt von ZuhörerInnen, wenn dann auch zum Thema auch so persönliche Erfahrungen dann mal auch oder eigene Erfahrungen, so wie du es jetzt gemacht hast, preisgegeben werden. Karrieregarten werde ich mir merken, ja, also sehr, sehr schönes Bild, was du da auch gezeichnet hast. Super, super wichtig. Ich habe mal von dir den folgenden Satz gelesen, Elena, und der geht so: Wer zu wenig loslässt, erlebt schnell Überlastung und irgendwann dieses Gefühl, so will ich Führung nicht mehr. Und danach folgte noch der Appell: Lead the people you have, not the people you want. Was meinst du damit?
Ja, okay. Ja, der Satz kommt eigentlich aus der Kindererziehung tatsächlich. Oder mir ist er auf jeden Fall in dem Kontext begegnet. Also ich meine, er heißt eigentlich Raise the child you have, not the child you want. Und mit mir resoniert der deshalb, weil ich ja manchmal selber sehe, bei meinem Sohn beispielsweise, dass ich mir einerseits so wünsche, oh, der soll so ein Wildfang sein, der soll mutig sein, der soll auf Bäume klettern. Und dann wiederum denke ich manchmal, oh, bitte, benimm dich gut in der Kita und du musst irgendwie, ne, hör auf die Regeln und so. Und ich versuche mir immer wieder mehr zu sagen, so, nee, der ist genau richtig, wie der ist. So, der bringt alles mit, was der braucht. Und es geht eher darum, ihn zu begleiten in seiner Kraft, so, ne? Und mit diesem eher ressourcenorientierten Blick wünsche ich mir manchmal auch, dass Führungskräfte auf ihre Mitarbeitenden schauen. Ja, nämlich eher mit dem, was ist schon da und was können wir bestärken und nicht mit dem, was ich leider oft höre, dann so, oh, ich habe hier einfach die falschen Leute. Oh, ja, also das Profit, das kann ich ja hier auch alleine machen, dafür bräuchte ich diese 20 Leute gar nicht. Was ja häufig eher so der Blick ist, so ein defizitärer Blick, so ein Blick von, ja, die können das nicht. Und ja, und da wünsche ich mir manchmal mehr so, wie kann ich auch vielleicht mit einer eher coachenden Haltung mein Team auch empowern? Wie kann ich irgendwie wirklich verinnerlichen? Es hat wirklich sehr viel auch mit innerer Arbeit zu tun. Es ist nicht was man so künstlich drauflegt, sondern wie kann ich wirklich auch mit einer inneren Haltung von jeder bringt irgendwie eine Stärke mit. Davon bin ich total überzeugt. Ne? Jeder bringt irgendwie was Wertvolles mit. Und es zeigt sich ja auch, wenn ich das sehe bei Menschen, dass sich aus der Ergänzung eher Motivation entfaltet. Ich denk tatsächlich an einen Geschäftsführer, der wünscht sich eigentlich nichts sehnlicher, als dass das Team Ownership übernimmt. Ja, und wir arbeiten irgendwie seit einem Jahr miteinander und ich denke so, ja, total gut, aber durch dein tägliches verhinderst du es auch ein Stück weit. So, ne? Also was macht der? Der guckt halt trotzdem nochmal überall drauf und wenn dann die Leute was gemacht haben, dann kommt als erstes: Nee, so will ich das nicht. Ja, anstatt zu sagen, cooler Ansatz. Ich sehe, du hast dir Gedanken gemacht. Richtig cool, dass du da nochmal kreativ geworden bist. Ja, also das eher hervorzuheben, ja, was schon da ist, und dann gemeinsam zu gucken, in welche Richtung muss es sich weiterentwickeln. Ne? Das führt in der Regel eher dazu, dass die Mitarbeitenden sich gesehen fühlen, dass die das Gefühl haben, cool, ich kann ja auch mit dem, was ich beisteuere, wirklich was bewegen. Ja, und dann erreichen wir eigentlich das, was sich so viele wünschen, nämlich Eigenverantwortung, ein starkes Wir, ein gutes Miteinander.
Ja, sehr schön, wie du das jetzt auch so beschrieben hast. Ja, auch diesen Appell, ja, dass du sagst, okay, das kommt ursprünglich so aus der Kindeserziehung. Ja, ich erlebe das ja auch ganz oft das soll jetzt auf keinen Fall meinen, dass Mitarbeitende, also dass man diesen 1-zu-1-Vergleich jetzt ziehen kann, Mitarbeitende, Kinder. Aber es gibt auf jeden Fall schon auch Parallelen, auch gerade wenn du diesen ressourcenorientierten Ansatz dann auch beschreibst im Vergleich zum eher defizitorientierten Ansatz. Ja, also wirklich auch schön, wie du es beschrieben hast. Ich selbst würde mich ja jetzt, egal in welchem Modus ich mich da auch befinde, ja, so privater Bereich, Kindererziehung oder auch MitarbeiterInnen-Weiterentwicklung, schon so als Potenzialentfalter sehen, ertappe mich aber auch ganz oft auch dabei. Und da ist, glaube ich, auch dieses Lead Yourself, was wir ganz am Anfang hatten, und diese Selbstreflexion total wichtig, dass es mir auch nicht immer gelingt. Ja, also ich muss dann auch immer manchmal sagen, okay, und hol mir dann auch oder nehme dann auch das Feedback von anderen danach ein, egal in welchem Kontext ich mich da jetzt bewege. Wenn es mir dann halt auch mal nicht so gut gelungen ist und wenn ich dann vielleicht eine Erwartung hatte, ja, und die sich da gerade nicht so erfüllt und ich jetzt das Potenzial oder die Stärke dann in dem Moment, wie soll ich mich ausdrücken, vielleicht auch mal so ein bisschen ausgeblendet habe. Und Gleiches nehme ich natürlich aber auch bei Führungsverhalten von Führungskräften in meinem Team dann wiederum wahr, wo ich dann sie schon vielleicht hier und da drauf hinweise und sage aber trotzdem, okay, vielleicht auch so ein bisschen geduldig mit dir selbst sein, ne? Also immer wieder schauen, bin ich da noch auf dem richtigen Pfad und habe ich diesen ressourcenorientierten Blick und woran lag es, dass ich den vielleicht jetzt gerade mal nicht hatte? Ja, das ist, glaube ich, dann auch wichtig.
Ja, und jetzt hast du ja, finde ich, eigentlich die Blaupause geliefert mit dem, was du beschrieben hast, ne? Also ich finde, unbedingt loslassen ist schwer, ja, also das ja auch anzuerkennen oder auch zu sagen, so, die meisten, die in Führungspositionen sind, haben ja häufig einen sehr hohen Anspruch auch an Qualität und an Geschwindigkeit und so weiter, und das ist ja per se auch erstmal nichts Schlechtes. Aber was du ja gerade beschrieben hast, war, ich ertappe mich dabei, so, und dann umzuschalten, so geht ja Veränderung im Grunde, sich zu ertappen, umzuschalten und sich Feedback einzuholen. Und ich finde, das, wenn wir diesen ersten Teil schon haben, ist so viel gewonnen. Und wenn Führungskräfte dann auch noch zurück ins Team gehen und wieder in die Kommunikation gehen und sagen so, sorry Leute, da bin ich einmal übers Ziel hinausgeschossen. Ja, ich will eigentlich wirklich, dass ihr den Schritt alleine geht, ja, und vielleicht sich auch mal entschuldigen oder auch mal sagen, ich habe mich da im Ton vergriffen, ich stand unter Druck, ja. Ich will aber wirklich, dass ihr eure OKRs, um mal so ein Beispiel zu nennen, dass ihr die selber erarbeitet. Lasst uns nochmal gemeinsam auf das Problem gucken und nicht ich gegen euch, was ja auch viel häufiger passiert. Und dann ist es halt mit der Motivation der Mitarbeitenden, das ist so ganz langsam. Und auch die Eigenverantwortung, ne? Das ist ja nicht von heute auf morgen, dass die Leute keinen Bock mehr haben auf ihren Job, sondern die lernen halt. Ja, die lernen halt, naja, egal was ich hier mache, ich kann es ja offensichtlich nie recht machen, also hören die langsam auf. Ja, die hören langsam auf, proaktiv was zu machen. Ja, die merken, ja gut, mein Manager, der macht's ja sowieso immer noch mal selbst. Ja, ich liefere dem eine Präsentation und am Ende sieht die gar nicht mehr so aus, wie ich sie mal gebaut habe. Dann brauche ich es ja gar nicht zu machen.
Richtig.
Das heißt, also wenn wir da schon diesen Schritt gehen, wieder in die Kommunikation und so gemeinsam dahin gucken, dann wird's ja auch ein schöner gemeinsamer Lernprozess. Mhm. Ja. Ja, und vielleicht noch einmal der Satz, ich glaube, ich habe es ganz am Anfang gesagt, und da gibt es auch Studien zu, die wirklich zeigen, Führungskräfte, die sich ab und zu mal verletzlich zeigen, und dieses verletzlich klingt immer so groß, das ist ja gar nicht, sondern es ist im Zweifel einmal zu sagen, ich habe da einen Fehler gemacht oder sorry, ich war da ein bisschen scharf in meinem Ton, ja, denen vertrauen Menschen viel mehr, weil ich sehe was Menschliches. Ich sehe auch Joachim, ja, der kann auch mal zu was stehen. Wir können uns alle verändern. Es ist okay. Ja.
Richtig. Ich nenne jetzt mal 5 Begriffe, Elena, welche für mich im Kontext unseres Podcast-Themas wichtig sind. Und ich möchte jeweils einfach von dir ein paar kurze, spontane Gedanken dazu hören. Starten wir mit dem Begriff Krise.
Ist anstrengend. Ich versuche mich mal kurz zu halten.
Ja. Nee, das ist ja auch die Intention dieser Übung. Okay. Ja. Zweiter Begriff, Energie.
Die wichtigste Ressource, die wir haben.
Ja. Drittens, Veränderung.
Liebe ich.
Sehr schön. Viertens, Leistung.
Ist was ganz Großartiges, wenn wir sie im Einklang mit unserer Gesundheit denken. Mhm.
Und last but not least, Verantwortung.
Müssen wir wollen, bekommen und funktioniert am besten, wenn wir sie miteinander teilen.
Sehr schön. Ja, vielen Dank. Ja, liebe Elena, die Zeit ist jetzt so schnell verflogen und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du unsere ZuhörerInnen mit deinen Gedanken zum Thema Recruiting Leadership begeistert und auch inspiriert hast. Und am Ende dieser großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, dass du mir noch die 3 folgenden Fragen beantwortest. Erstens, was möchtest du denn den HörerInnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und auch menschlicher zu machen?
Also fang bei dir selbst an. Das ist, glaube ich, irgendwie ein ganz wichtiger Punkt. Da sehe ich manchmal tatsächlich, ich denke manchmal, es ist so klar und so naheliegend, aber ich sehe manchmal in meinen Leadership Journeys da den größten Aha-Moment. Ach so, wir gucken erstmal auf uns. Ja, ja. Und du, 3 wolltest du, ne?
Ja.
Ja, genau. Und dann würde ich wirklich sagen, auch so mit Blick auf dieses, unser Thema heute, ne, Regretting Leadership, also, ich finde, das Problem ist nicht, dass Führungskräfte an ihrer Position zweifeln, sondern das Problem ist tatsächlich eher, dass sie häufig nicht den Weg zurück haben oder zur Seite. Und ich sehe, also gib dir diese Freiheit, also gib dir mal, also schüttel dich gerne mal von all den verstaubten Narrativen, die du vielleicht auch so verinnerlicht hast, und erlaub dir mal ganz frei zu denken, mal groß zu denken, ja. Das wäre vielleicht das 2. Und das 3. ist, schau auch mal ein bisschen vom Ende. Ja, ich glaube, manchmal sind wir so getrieben in diesem, ich muss jetzt noch und diese Woche ist so wichtig und so. Und dann vergessen wir ganz oft, was wirklich zählt. Ich mochte das schön, du hast es am Anfang gesagt von unserem Gespräch, dass viele bei dieser ersten Frage nach den wirklich schönen Momenten sagen, das war irgendwas mit meinen Kindern, das war irgendwas mit meinem Partner. Mhm. So. Und in der Realität arbeiten wir dann aber wie blöde und vernachlässigen im Zweifel unsere Beziehungen. Mhm. Ja. Das, was eigentlich wirklich ja unser Immunsystem auch ist, das, was wirklich zählt. Also richtig. Das heißt, ja, guckt manchmal vielleicht mal vom Ende drauf und überlegt dann mal, was ist jetzt gerade wirklich wichtig.
Ja, danke schön. Zweite Frage in unserem Flussmodus. Welche drei Dinge sollte denn ich beziehungsweise auch die HörerInnen von What I Do Inspires You unbedingt aus unserem Gespräch mitnehmen, damit es insbesondere Führungskräften gelingt, in ihrer Kraft zu bleiben und nicht in einen Zustand der Erschöpfung zu fallen?
Ja, also ich finde, so ein Gedanke, den ich ganz wichtig finde, wir haben ja diesen Führungsjob zu so einer Art Superheldinnenjob gemacht und jetzt stehen wir da und wundern uns über Burnout. So. Und ich würde da auch ganz selbstkritisch sagen, ich war auch lange so eine von denen, die gesagt hat, so Führungskräfte, ihr müsst und so. Und da manchmal ein bisschen mehr mit einem liebevollen Blick hinzuschauen und auch zu gucken, was leisten die auch alles, ja, würde, glaube ich, helfen, um auch so ein Miteinander zu stärken und eben nicht so ein Wir gegen euch zu schaffen, sondern eher zu gucken, da passiert schon auch ganz, ganz viel. Genau. Und dann, um auch wirklich wieder so in die Kraft zu kommen, auch wirklich mal zu gucken, was sind so die kleinen Momente, ne? Also ich war vor unserem Gespräch, habe ich mir ganz klar gesagt, unser Gespräch fängt um 10 Uhr an, ich mache mir davor keinen Termin. Mhm. Das ist für mich heute der wichtigste Termin. Und sowas auch mal zu sagen, nee, das bekommt die Aufmerksamkeit und den Fokus, weil das ist so, ich mache nicht jeden Tag einen Podcast so. Mhm. Und ich war stattdessen eine halbe Stunde im Wald spazieren. Mhm. Ja. Also auch diese Inseln mal sich bewusst zu schaffen und nicht durchzurattern. Und der dritte Punkt, der hilft mir auch, weil bei mir natürlich, kann man sich vorstellen, mit zwei kleinen Kindern ist manchmal crazy, so Kontextwechsel bewusst zu gestalten. Das wäre vielleicht nochmal so ein Tipp auch. Ne? Also zu sagen, ich versuche ganz bewusst immer nicht so von einem ins nächste zu rattern, von hier meinem Arbeits-Elena-Managerinnen-Modus zu meinen Kids zu gehen, sondern zu sagen, ich nehme mir immer mal so 5 Minuten bewusste Transition-Zeit. Und dann komme ich aber auch in einem anderen Mindset in der Kita beispielsweise an und weiß, jetzt ist was anderes verlangt. Jetzt braucht's nicht hier die Effizienzmaschine, sondern jetzt gucken wir mal 3 Stunden und mein Sohn entscheidet. Also da würde ich auch mal alle von uns so ein bisschen einladen zu gucken, in welchem Modus brauche ich gerade welches Mindset und wie kann ich manchmal ein bisschen weicher sein. Ja.
Ja. Ja, danke schön. Last but not least, ich bitte ja meine GesprächspartnerInnen am Ende unseres Gesprächs immer um ein sogenanntes Mutmacher-Plädoyer. Und Elena, was ist denn dein konkretes Mutmacher-Plädoyer, wie es nicht nur mir, sondern auch den HörerInnen gelingen wird, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern und voller Zuversicht in die Zukunft zu blicken?
Also, weil wir auch ganz viel über Entscheidungen und so gesprochen haben und so Wendepunkte, würde ich sagen, würde ich immer so sagen, also wenn du vor einer Entscheidung stehst, dann triff auf jeden Fall die mehr Mut verlangt. Und das mag so ein bisschen kontraintuitiv sein, aber ich würde immer sagen, das wird auf jeden Fall, das zahlt sich aus. Also nimm den Weg, der etwas mehr Mut verlangt. Ja, und only the strong stay soft, das sage ich auch manchmal ganz gerne. Mhm. Und es hängt so ganz eng für mich damit zusammen, dass wir irgendwie uns diese Weichheit wirklich, wir dürfen uns die erlauben, wir dürfen uns die ein Stück weit auch wieder zurückerkämpfen, weil das am Ende Verbindung schafft.
Richtig. Ja, vielen Dank. Und Elena, vielen Dank für dieses inspirierende, sehr positive und auch sehr mutmachende Gespräch. Und ich wünsche dir, dass du noch viele Führungskräfte dabei unterstützt, Klarheit zu gewinnen, Veränderungen mutig zu gestalten und Führung auch wirksam zu leben. Vielen Dank.
Ich danke dir. War ein ganz tolles Gespräch, Joachim.
Sehr gerne.
Bereits in unserem Vorstellungsmodus hat sich Elena als jemand beschrieben, die die Dinge mit sehr viel Leidenschaft angeht und vorantreibt. Sie hat ihren Purpose gefunden und sie ist sehr neugierig. Das konnte sie auch sehr eindrucksvoll während unseres tollen Gesprächs transportieren. Auch sehr beeindruckend ihr Satz schon zum Einstieg in unsere Podcast-Folge, wo sie sagt, dass sie mit dem, was sie tut, die Arbeitswelt etwas besser macht. Sie macht uns Mut mit ihrem Satz: Wenn du vor einer Entscheidung stehst, dann triff die, die mehr Mut verlangt. Only the strong stay soft. Das heißt, wir dürfen auch mal Weichheit uns erlauben, weil gerade das auch Verbindung schafft. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens, wir starten in das Thema Führung mit Elenas Aussage Better Me, Better We, Better Organization. Das heißt, es ist wichtig, sich selbst gut zu kennen und zu führen, Stichwort Selbstführung, und sich zu fragen, was ich selbst brauche, um gut zu führen. Was macht mich im Kern aus und wo habe ich Stärken und Schwächen? Kann man sich selbst gut führen, dann geht es in Richtung Better We. Das heißt, wie kann ich die Zusammenarbeit gut gestalten und was macht ein starkes Team aus? Last but not least geht es auf die Organisationsebene, wo es darum geht, welche Strukturen man braucht und welche Entscheidungswege eine gute Zusammenarbeit möglich machen. Elena sagt, Führung ist kein Do-it-yourself-Projekt, sondern Führung geht viel besser gemeinsam. Moderne Führung braucht Vertrauen, Vielfalt und auch eine Prise Verletzlichkeit. Viele Führungskräfte, und das belegen auch Studien, sind massiv erschöpft und tragen sehr viel Druck und eine Last. Wenn das so ist, macht sich bei vielen Führungskräften breit, dass man das so gar nicht will, also Regretting Leadership. Es entsteht eine Form von Ernüchterung, dass man auf etwas hingearbeitet hat, nämlich Führungskraft zu sein, aber man es sich so gar nicht vorgestellt hat. Oft ist Führungsverantwortung ein Schritt auf der Karriereleiter, den man vielleicht so gar nicht möchte, beziehungsweise man auch zum Teil die Möglichkeit nicht hat, das vorher mal auszuprobieren. Unternehmen sind oft gemäß einer Pyramide noch zu hierarchisch organisiert. Führungskräfte bilden ein Nadelöhr bei zu treffenden Entscheidungen, weil ihnen zu viele Aufgaben und Verantwortung zugeordnet wird, anstatt Dinge über flachere Hierarchien in Teams zu regeln. Hoher Erwartungsdruck, hohes Tempo, eine hohe Parallelität von Themen etc. steigern den Frust bei Führungskräften, anstatt dass Leadership zu einer kollektiven Kompetenz wird und auch dadurch Verantwortung geteilt werden kann. Wichtig ist ein realistischer Blick auf das Thema Führung, besonders unter den sich verändernden Bedingungen, anstatt zu romantisieren. Nur bei einem realistischen Blick können wir als Führungskraft auch gesunde Erwartungen an uns selbst und unser Umfeld haben. Wie steht ihr zur Aussage von Elena, Better Me, Better We, Better Organization? Und was tut ihr konkret für Selbstführung, ein besseres Miteinander und auch für bessere Strukturen in euren Unternehmen? Wie nehmt ihr Führung bei euch selbst und auch bei anderen Führungskräften wahr? Seht ihr Anzeichen von Erschöpfung und wie wirkt sich das dann konkret aus? Elena hat einige Ursachen dafür genannt, dass Führungskräfte sich zunehmend erschöpft und überfordert fühlen und der Führungsjob an Attraktivität verliert. Was sind eurer Meinung nach die Hauptursachen dafür und wie könnte man dem entgegenwirken? Zweitens, was sind die Treiber einer zunehmenden kollektiven Erschöpfung bei Führungskräften? Seit der Corona-Zeit befinden sich viele Führungskräfte im Dauerkrisenmodus. Eine Veränderung folgt der nächsten und es gibt kaum Zeit zum Durchatmen. Einfluss hat auch die Flexibilisierung der Arbeit durch Remote Work und die damit verbundenen Herausforderungen. Ebenso wirkt sich die schnelle Technologisierung wie zum Beispiel KI aus, indem sich Dinge noch mehr beschleunigen. Das führt dazu, dass sich Führungskräfte dauerhaft erschöpft fühlen und den Führungsjob nicht als dauerhaft kompatibel mit anderen Lebensbereichen ansehen. Ein weiterer Treiber für die Erschöpfung von Führungskräften ist die Einstellung zur Arbeit. Zum Beispiel möchten nur 6% der Gen Z gerne in eine Führungsrolle, weil sie das nicht attraktiv finden und Faktoren wie Work-Life-Balance und Flexibilität wichtig sind und sie quasi noch on top ihrerseits erschöpfte Führungskräfte in ihrem Umfeld sehen. Was braucht es also, um Führung wieder attraktiv zu machen? Jede Führungskraft sollte schauen, was Energieräuber sind und wie man auch wieder Energie in den Alltag holen kann und wie kann ich mir Führung so gestalten, dass ich leistungsfähig bin und gesund. Ebenso können auch die Unternehmen ihren Führungskräften helfen, indem sie unter anderem die abteilungsübergreifende Arbeit fördern und auch bewusst in zielgerichtete Führungsentwicklungsprogramme investieren. Auch Elena hat persönlich Erfahrungen mit dem Thema Regretting Leadership, fühlte sich in ihrer Führungsrolle nicht wirksam und fühlte sich nicht am richtigen Fleck. Sie hat für sich den Weg in die Selbstständigkeit gewählt, rät aber auch dazu, von Portfolio-Karriere und Karrieregarten zu sprechen und dahin zu kommen, die eigene Karriere selbst aktiv zu gestalten und dabei auch immer die eigenen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Elena wünscht sich, dass Führungskräfte mit einem ressourcenorientierten Blick auf ihre MitarbeiterInnen schauen, das heißt, den auf das richten, auf das, was da ist und was man verstärken kann. Dadurch fühlen sich die MitarbeiterInnen gesehen und sie empfinden, dass sie etwas bewegen können, woraus Eigenverantwortung, ein starkes Wir und ein gutes Miteinander entsteht. Was sind für euch die größten Einflussfaktoren für eine zunehmende Erschöpfung bei Führungskräften? Was sind eure eigenen Erfahrungen bezüglich des Phänomens Regretting Leadership, also einer Führung, die sich nicht nach Verantwortung oder Sinn anfühlt, sondern nach Zumutung? Was hilft euch, Leadership etwas leichter zu nehmen und Freude an der Führung von Menschen zu empfinden? Drittens, was sind die spontanen Gedanken von Elena zu 5 Begriffen, welche im Kontext unseres Podcast-Themas wichtig sind? Krise ist anstrengend. Energie ist die wichtigste Ressource, die wir haben. Veränderung liebt Elena. Leistung ist etwas ganz Großartiges, wenn wir sie im Einklang mit unserer Gesundheit denken. Verantwortung müssen wir wollen, bekommen und funktioniert am besten, wenn wir sie miteinander teilen. Welche Bedeutung haben für euch die Begriffe Energie, Veränderung und Leistung im Kontext von Regretting Leadership? Empfindet ihr Krisen wie Elena als anstrengend? Warum ist das so und was tut ihr konkret mit den Herausforderungen von Krisen gut umzugehen? Welche Beispiele fallen euch ein, wie ihr Verantwortung mit anderen teilt? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership-Community.